Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es begrüßt Sie alle an den Radios herzlich, Ihre Sabine Böhler. Wie kann Sterbehilfe bzw. Sterbebegleitung im tiefsten Sinn Lebenshilfe sein? Wir hören dazu heute einen Vortrag von dem Franziskaner Pater Christoph Kreitmeier. Seit alter Zeit, liebe Zuhörer, ist der Herbst verbunden mit einem besonderen Gedenken für die Toten. Man denke an Allerheiligen und aller Seelen, an den Volkstrauertag und den Totensonntag. Es mag sein, dass die Blätter, die von den Bäumen fallen und die welkende Natur den Menschen besonders an sein eigenes Schicksal erinnern. Aber das menschliche Erinnern ist nicht nur ein Nachklang zu allgemeinen Stirb und Werde der Natur um uns herum, sondern ein Anreiz, über die Tatsache nachzudenken, dass wir alle einmal von dieser Erde gehen müssen. Unsere Lebzeit ist begrenzt und endlich. Viele, man könnte auch sagen, die meisten Menschen meiden eine Auseinandersetzung mit dem Tod und reagieren nicht selten hilflos, wenn es bei ihnen oder ihren Nahestehenden dann so weit ist. Der Tod, das Weggehen von der Erde, ist etwas Endgültiges. Der Prozess des Sterbens wird als leidvoll wahrgenommen. Nicht selten kommt bei Alt und Jung der Wunsch auf, in Ruhe einschlafen zu können, einfach nicht mehr aufzuwachen und tot zu sein. Oder der Gedanke schleicht sich ein, dem Leben selbst ein Ende zu setzen, wenn man es nicht mehr aushalten kann. Die Diskussion um die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe zeigt hier deutlich die Ängste der Menschen vor Leid und Tod. Im heutigen Vortrag, liebe Zuhörer, möchte Pater Christoph Kreitmeier Gelegenheiten bieten, sich mit Sterben und Tod auseinanderzusetzen und zielt darauf ab, dass wir gute Begleiter und Begleiterinnen bei Sterbeprozessen nahestehender Menschen werden. Pater Christoph ist Sozialpädagoge und Psychotherapeut mit Zusatzausbildungen in Logotherapie und in Gesprächspsychotherapie. Ich begrüße ganz herzlich im Franziskanerkloster in 14 Heiligen in Bad Staffelstein im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels ist das am Telefon Pater Christoph Kreitmeier. Grüße Gott.
Schönen guten Morgen, Frau Böhler.
Pater Christoph, im Programm ist der Vortrag überschrieben mit den Worten: Wie kann Sterbehilfe im tiefsten Sinn Lebenshilfe sein? Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass manch einer erschreckt bei dem Wort Sterbehilfe. Was bedeutet es für Sie? Was meinen Sie mit Sterbehilfe?
Sie haben es ganz gut in dem Vorspann schon gesagt. Es wird differenziert zwischen Sterbehilfe und Sterbebegleitung. Das möchte ich heute auch tun. Das Wort Sterbehilfe ist in Deutschland sehr belastet durch die Nazi-Vergangenheit. Euthanasie fällt uns da sofort ein. Das ist also negativ besetzt und ist auch etwas sehr Schreckliches gewesen. Leider auch in unseren Nachbarländern gibt es schon einiges, was in diese Richtung wieder geht. Natürlich nicht so wie bei den Nazis, aber viele Menschen haben zunehmend eben ja so ein Bauchkrummen und eine Sorge, dass ich in dieser Lebenszeit irgendwann mal auch ja gehen muss von dieser Welt, dass Ärzte das bestimmen können. Das ist also alles hier in dieser Richtung negativ besetzt. Ich möchte heute uns besonders mit dem Thema Sterbebegleitung in Kontakt bringen, denn das können wir alle im Laufe unserer Lebenszeit wach dafür bleiben, dass wir Menschen, wo es zu Ende geht oder wo Krisen gesundheitlicher Art kommen, gute Begleiterinnen und Begleiter sein können.
In der heutigen Zeit wird ja überstark die Ars Vivendi, also die Kunst des Lebens, betont. Ja. Dagegen die Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens, wird gerne verdrängt. Warum, Pater Christoph, ist es gerade auch für uns Christen wichtig, uns bewusst mit der Ars Moriendi, ich sag's nochmal, der Kunst des Sterbens auseinanderzusetzen?
Das ist eine uralte Kunst aus dem Mittelalter und die wird heute wieder neu entdeckt über die Psychotherapie, aber auch Männer wie Anselm Grün ist da einiges zu verdanken und vielen anderen. Auf den Punkt gebracht kann man sagen, wer lernt, mit der Endlichkeit zu leben, dass er sterblich ist, wird seine Lebenszeit, egal wie lang sie dauert, viel sinnvoller und auch lustvoller und glücklicher nutzen und füllen. Also Ars Moriendi, die Kunst sterben zu lernen, ist eigentlich die echte Kunst, mit dem Leben umzugehen.
Was aber sicherlich nichts damit zu tun hat, dass wir Trauer und Abschied nehmen und die Schmerzen dabei verdrängen müssen.
Ganz genau.
Wie Sie uns jetzt die Kunst des Sterbens nahebringen, das hören wir jetzt in Ihrem Vortrag. Wie kann Sterbehilfe, wie kann Sterbebegleitung im tiefsten Sinne Lebenshilfe sein, Pater Christoph?
Ich danke Ihnen. Ja, ich werde in dieser kurzen Zeit natürlich nur einige Dinge anreißen können und möchte beginnen mit einer Karte, die mir seit vielen Jahren eine gute Begleiterin ist. Ich habe sie irgendwie mal gefunden. Sie stammt aus dem Münster-Schwarzacher Verlag, von den Benediktinern von Münster-Schwarzach. Da gibt es so einen Jahreskalender, immer mit Karten. Und da war drauf gestanden, Ratschläge eines Sterbenden für seinen Begleiter. Diese Karte habe ich seit, ich weiß nicht wie lang, 20 Jahren, hier immer wieder in meiner Nähe. Und ich frage mich, war es vielleicht das innere Wissen in mir um meine eigene Endlichkeit oder der Wunsch, einmal gut dieses Leben verlassen zu können? Damals hatte ich noch gar keine Ahnung von Sterbebegleitung und davon, dass ich einmal selbst vielen Menschen diesen letzten Dienst erweisen durfte und bis heute darf. Diese Karte möchte ich Ihnen mal kurz vorlesen. Ratschläge eines Sterbenden für seinen Begleiter, seine Begleiterin. Lass mich in den letzten Stunden meines Lebens nicht allein. Bleibe bei mir, wenn mich Zorn, Angst, Traurigkeit und Verzweiflung heimsuchen, und hilf mir zum Frieden hindurch zu gelangen. Denk nicht, wenn du ratlos an meinem Bett sitzt, dass ich tot sei. Ich höre alles, was du sagst, auch wenn meine Augen gebrochen scheinen. Darum sage jetzt nicht irgendetwas, sondern sage das Richtige. Das Richtige wäre, mir etwas zu sagen, was es mir nicht schwerer, sondern leichter macht, mich zu trennen. So vieles, fast alles, ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich höre, obwohl ich schweigen muss und nun auch schweigen will. Halte meine Hand. Ich will es mit der Hand sagen. Wische mir den Schweiß von der Stirn, streiche mir die Decke glatt. Wenn nur noch Zeichen sprechen können, so lass diese sprechen. Dann wird auch das Wort zum Zeichen. Und ich wünsche mir, dass du beten kannst. Klage nicht an, es gibt keinen Grund. Sage Dank. Du sollst von mir wissen, dass ich der Auferstehung näher bin als du selbst. Lass mein Sterben dein Gewinn sein. Lebe dein Leben fortan etwas bewusster. Es wird schöner, reifer und tiefer, inniger und freudiger sein, als es zuvor war, vor meiner letzten Stunde, die meine erste ist. Soweit die Karte. Sie haben es vielleicht gespürt, wunderbare tiefe Sätze. Diese Zeilen zeigen, dass die Auseinandersetzung mit unserer Endlichkeit, unserem Sterben, dem Sterben naher Personen und dann das Trauern ein notwendiger Vorgang im Leben eines jeden Menschen darstellt. Wir werden alle irgendeinmal damit konfrontiert werden. Weltweite Untersuchungen zeigen, dass verdrängte, vermiedene oder unausgedrückte Auseinandersetzung mit diesem Thema, mit dem Sterben, eine wichtige Rolle bei der Entstehung, beim Ausbruch und beim Verlauf von seelischen und körperlichen Krankheiten spielen können. Viele körperliche und seelische Krankheiten hängen also mit verdrängter Auseinandersetzung mit diesem Thema zusammen. Wir sind ja gerade in der aktuellen Situation, dass der Nationaltorwart Enke sich das Leben genommen hat, weil er tief depressiv war. Diese Auseinandersetzung mit dieser Problematik hat jetzt eine ganze Nation in Schock versetzt. Aber das ist jetzt, weil der berühmt ist. Aber es ist wichtig, dass wir alle uns immer mehr mit diesen Themen beschäftigen, um richtig leben zu können. Dieses Thema betrifft nicht nur unsere Endlichkeit und unser Sterben, sondern auch noch andere Verlusterfahrungen, wie zum Beispiel Verlust von Heimat, Arbeit, Lebenszielen und so weiter. Ich möchte mich heute aber besonders jetzt eben auf die Begleitung mit Sterbenden einlassen. Diese Karte, die Ratschläge eines Sterbenden für seinen Begleiter, seine Begleiterin, sprachen auch davon, dass man durch die Auseinandersetzung mit dem Sterben Gewinn davon tragen kann. Es hieß, dein Leben wird schöner, reifer, tiefer, inniger, freudiger und bewusster sein, als es zuvor war. Ich kann das bestätigen aus meiner eigenen 47-jährigen Lebenszeit, noch nicht so alt, aber ich spüre, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, lebe ich viel bewusster, intensiver, glücklicher. Es scheint irgendwie paradox, aber es ist gar nicht paradox. Der Philosoph, Psychiater und Psychotherapeut Viktor Emil Frankl, auf den ich mich immer wieder berufe, er, der selbst 2,5 Jahre die Hölle von 4 KZs durchleiden musste, sagte einmal im Blick auf den leidenden Menschen, Zitat, Selbstverwirklichung vollziehe sich dadurch, dass ich das Tiefste aus mir selbst herausbringe. Denn da werde ich erst ich selbst, da bringe ich das Beste aus mir heraus. Dann zeigt sich, ich bin noch im Leiden ich selbst gewesen. Ich bin noch im Leiden ich selbst geworden. Eine tiefe Aussage eines großen Mannes. Unser Leben hat Aufgabencharakter. Unser Leben hat Aufgabencharakter. Es fordert uns also immer wieder neu heraus, Aufgaben und Taten zu erkennen und zu übernehmen. Und es fordert uns heraus, insgesamt einen offenen und bewussten Umgang mit dem uns umgebenden wertvollen Leben bis zuletzt heraus. Viktor Emil Frankl sagte einmal, das Leben selbst ist es, das dem Menschen Fragen stellt. Er hat nicht nur zu fragen, er ist vielmehr der vom Leben Befragte, der dem Leben zu antworten hat. Alles wesentliche Leben heißt also Antwort geben. Ein Leben ist so viel wert, als es Antwort gibt, denn wir Menschen sind immerfort gefragt. Viele von Ihnen haben sich gefragt oder von Lebensumständen fragen lassen, wie eine Auseinandersetzung mit der Begleitung von Leid und von Kranken, wie man sich da vielleicht verhalten soll. Da möchte ich Ihnen heute Hilfen an die Hand geben. Die weltweit bekannte Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross erwähnt in ihrem Buch Interviews mit Sterbenden folgende Geschichte. Zitat: Ich erinnere mich an den Tod eines Bauern in meiner Kindheit. Er fiel vom Baum und wurde schwerst verletzt. Seine einzige Bitte, daheim sterben zu dürfen, erfüllte man sofort. Nacheinander rief er jede Tochter ans Bett, um ein paar Minuten mit ihr allein zu sprechen. Trotz großer Schmerzen ordnete er ruhig seine Angelegenheiten und verfügte über das Hab und Gut, das zu Lebzeiten seiner Witwe nicht aufgeteilt werden sollte. Er bat jedes Kind, die Arbeiten und die Pflichten auf sich zu nehmen, die er bis zu seinem Unfall selbst geleistet hatte. Seine Freunde wurden gebeten, ihn noch einmal zu besuchen. Als der Bauer gestorben war, blieb er bis zur Beerdigung in dem Haus, das er selbst gebaut und sehr geliebt hatte, blieb unter Freunden und Nachbarn. Zitat Ende. Die Realität des Sterbens und des Todes sieht leider aber oft ganz anders aus. Falls der Sterbende nicht an irgendwelche Infusionen und Maschinen hängt, in der Intensivstation oder in der Endphase sogar manchmal allein und isoliert in irgendeinem abgelegenen Zimmer sich befindet, falls er also vielleicht sogar zu Hause sein kann, soll er von Unruhe und Sorge geschützt werden. Die Verwandten werden ferngehalten. Es wird oft darüber diskutiert, ob er die Wahrheit über seinen Zustand erfahren soll. Irgendwie wird er oft mit seinem Sterben Mutterseelen allein gelassen. Ich möchte im Folgenden nun der Frage nachgehen, was Sterbende wirklich brauchen. Dabei ist es grundlegend und entscheidend wichtig, von den verschiedenen Phasen und Reaktionsweisen zu wissen, die das Erleben von Verlust, Sterben und Trauer mit sich bringen. Bevor wir das tun, wollen wir eine kurze Musik hören. Wir wollen nun weitergehen und genau diese verschiedenen Phasen und Reaktionsweisen, die das Erleben von Verlust, Sterben und Trauer mit sich bringen, die auf Elisabeth Kübler-Ross sich beziehen, mal genauer benennen und anschauen. Ich nenne mal alle fünf hintereinander, und zwar das Nicht-Wahrhaben-Wollen und die Isolierung, zweitens der Zorn, drittens das Verhandeln, viertens die Depression und fünftens die Zustimmung. Diese genannten Phasen wurden zur Grundlage vieler therapeutischer Zugangswege zu diesen genannten existenziellen Themen. Da ich es für jeden Angehörigen und jeden Helfer und jede Helferin für sehr wichtig erachte, diese Phasen und Gefühle, die ein Sterbender mehr oder weniger klassisch durchläuft, zu kennen und sich dementsprechend zu verhalten, möchte ich auf sie nun näher eingehen und zugleich aber noch durch eine andere Phase ergänzen, nämlich eine Phase der Hoffnung, die über die fünfte Zustimmung hinausgeht und nicht selten auch religiös-spirituellen Charakter hat. Diese Phasen verlaufen, das ist ganz wichtig zu wissen, nicht schematisch nacheinander, sondern nicht selten ineinander oder überlagern sich. So kann jemand gleichzeitig zwei oder drei der erwähnten Gefühle in sich spüren oder eines davon ist vorherrschend, wird aber auf vielen Ebenen erlebt. Die erste Stufe, das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Nein, das ist nicht wahr, das kann mir doch nicht passieren. Die meisten Menschen reagieren so oder ähnlich, wenn sie einen schweren Verlust erleben oder von der Nachricht einer schweren Erkrankung, die sie selbst betrifft, hören. Die neue veränderte Situation erscheint wie ein Albtraum, aus dem man bald zu hoffen wacht. Eine Schockreaktion ist normal und sie ist kaum zu beeinflussen. Sie kann nach wenigen Momenten vorbei sein oder auch über längere Zeit, manchmal sogar mehrere Wochen anhalten. Sie ist unser psychischer Abwehrmechanismus, der uns zunächst einmal betäubt und uns dadurch auch Raum und Zeit verschafft, um die Bedeutung des tragischen Ereignisses zu ermessen, das unser Leben aus seiner Bahn gebracht hat. Das Nicht-Wahrhaben-Wollen ist die Weigerung, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Es ist also wichtig, dass wir das wissen, dass Menschen so reagieren und auch wir oft. Die Unfähigkeit, seinen nahen Tod zu akzeptieren, hindert einen Menschen, notwendige Entscheidungen zu treffen und überlässt es oft seinen Angehörigen, schwierige Fragen zu entscheiden, was sehr belastend werden kann. Der Betreuer, die Betreuerin sollten die jeweiligen Stimmungen respektieren und den Patienten nicht auf seine Widersprüche aufmerksam machen. Es hängt von der jeweiligen Stimmungslage ab, ob ein Gespräch über das bevorstehende Ende hilfreich ist oder nicht. Dieses Ende wird von den meisten Kranken ja sowieso geahnt oder sogar gewusst, auch wenn es ihnen nicht mitgeteilt wird. Der Betreuer, die Betreuerin hat auf die entsprechenden Signale einzugehen, damit der Patient in seiner Angst nicht allein gelassen wird. Mögliche Panikreaktionen können vermieden werden, wenn die Bezugspersonen dem Kranken versichern, dass sie ihn im Sterben nicht allein lassen. Die zweite Stufe, der Zorn. Sobald wir es nicht länger vermeiden können, die harte Wirklichkeit als Tatsache anzunehmen, folgt häufig der Zorn. Wenn wir schon akzeptieren müssen, was wir nicht akzeptieren wollen, dann wollen wir wenigstens irgendjemanden dafür die Schuld zuweisen. Der Zorn über das Geschehene kann sich an unterschiedliche Adressaten richten. Gegen andere, gegen die Ärzte, gegen das Pflegepersonal, gegen die Partnerin oder den Partner, ja, genau auch gegen Gott. So schwierig es ist, mit Zorn umzugehen, Zorn ist ein gesunder Ausdruck eines echten Gefühls. Statt es zu unterdrücken oder nicht zu beachten, hilft eher Folgendes. Zulassen, dass man zornig ist. Nachdenken über meinen Zorn. Verstehen lernen, welchen Sinn dieses Gefühl hat. Dem Zorn auf gesunde Weise Ausdruck verleihen. Und den Zorn loslassen lernen. Der Zorn und die Wut richtet sich gegen die Krankheit und den Tod, sucht sich aber in der nächsten Umgebung ein Zornobjekt, auf das er projiziert oder übertragen werden kann. Für die Betreuer ist es also sehr wichtig, den Zorn des Sterbenden oder des Leidenden nicht persönlich zu nehmen, sondern den Kranken trotzdem anzunehmen und ihn einzuladen, seinem Zorn auch Luft zu machen. Er hat das Recht, zornig zu sein. Die dritte Stufe, das Verhandeln. Das Verhandeln ist ein letzter, verzweifelter Versuch, das Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Häufig richten sich unsere Angebote an Gott. Eine schwere Krankheit wird zum Beispiel festgestellt. Bald wird der Schmerz unerträglich. Bewusst oder unbewusst verhandeln wir mit Gott. Gott, wenn du mich wieder gesund machst, werde ich öfter in die Kirche gehen. Oder wir richten unser Verhandlungsangebot zum Beispiel an Ärzte. Wenn sie mir helfen, dann höre ich auf zu rauchen, ganz bestimmt. Jeder, von dem wir uns irgendeinen Einfluss auf unsere Situation erhoffen, kann uns dann zum Verhandlungspartner werden. Diese Gefühlsphase ist häufig die kürzeste. Es ist wie eine letzte Anstrengung, an dem festzuhalten, was uns lebenswichtig erscheint. Der Betreuer, die Betreuerin kann dem Kranken helfen, seine Verhandlungen realistisch zu leisten und in seinem Leben in der Rückschau einen Sinn zu entdecken. Das Gefühl von Schuld kann den Wunsch wecken, noch etwas verbessern zu wollen. Eine unzureichende Entlastung von Schuldgefühlen kann in die vierte Phase überleiten, in die Phase der Depression. Die Depression tritt meistens auf, wenn wir anerkennen müssen, dass wirklich ein schmerzlicher Verlust, also der Verlust der Gesundheit oder der Lebenszeit, stattgefunden hat und daran nichts mehr zu ändern ist. Das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht kann überwältigend sein. Es gibt keinen normalen Zeitrahmen, der festlegt, wie lange jemand solche Gefühle haben darf. Diese Gefühle können längere Zeit Wegbegleiter sein. In bestimmten Situationen können sie einem gleichsam überfallen. Wie eine Spirale verläuft diese Phase. Mit unterschiedlicher Intensität und Dauer kommen dieselben Gefühle immer wieder hoch. Es nützt gar nichts, diese Gefühle abzuwehren und sich dazu zu zwingen, nun doch endlich sich zusammenzureißen oder wieder ein fröhliches Gesicht zu machen. Wer mit der Depression fertig werden will, muss sich mit seiner Vergangenheit aussöhnen. Wir dürfen unsere Identität aber nicht nur an das binden, was vergangen ist oder was wir verloren haben. Christen können solch eine innere Stabilität in ihrem Glauben finden. Zu wissen, wirklich zu wissen und zu spüren, dass ich von Gott geliebt bin, zu wissen, dass Gott mir zusagt, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab, so heißt es bei Josua 1,5. Das macht es möglich, aus der Depression herauszukommen. Hier gilt es, Formen der Depression für den Betreuer unterscheiden zu lernen. Die erste Art der Depression ist eine reaktive Depression auf den erlittenen Verlust, nämlich die Veränderung durch die Krankheit, die Unfähigkeit, begangene Fehler wieder gut zu machen und die Hilflosigkeit, seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen zu können. Der Betreuer hat die Aufgabe, Schamgefühle oder Schuldgefühle aussprechen zu lassen und damit eine Entlastung herbeizuführen. Die andere Art der Depression entsteht durch den drohenden Verlust des Lebens und der geliebten Menschen. Der Betreuer hat hier die endgültige Annahme des Schicksals vorzubereiten und ein Stück der Trauerarbeit gemeinsam mit dem Todkranken zu leisten. Die fünfte Phase, die Zustimmung. Die Erkenntnis über einen schweren Verlust erschüttert unser Leben und beansprucht für eine gehörige Weile alle seelischen Kräfte. Zustimmung bedeutet nicht, dass aller Schmerz vergangen ist oder dass ich gut finde, was geschehen ist. Zustimmung bedeutet, dass ich aufgehört habe, gegen das Unabänderliche zu kämpfen und nach besten Kräften versuche, mich mit Würde der neuen Situation zu stellen. Diese Art der Zustimmung ist keine passive Haltung, die sich resigniert in ein unabänderliches Schicksal ergibt. Es handelt sich eher um die zunehmende Fähigkeit, die neue Wirklichkeit anzunehmen und das eigene Leben wieder zu gestalten. Der Betreuer, die Betreuerin kann miterleben, dass der Sterbende, der diese Phase erreicht, ein gewisses Maß an Frieden, Gelassenheit und Einverständnis erreicht. Die Kommunikation mit der Umwelt besteht dann meist mehr in Gesten als in Worten. Es kommt auf das einfache Dasein der Begleiter an. Betreuer und Angehörige haben das Loslassen des Sterbenden zu respektieren. Wie das Leid, so möchte ich übergehen auf die von mir hinzugefügte sechste Stufe der Hoffnung. Wie das Leid, so ist auch die Hoffnung eine allgemein menschliche Erfahrung. In unseren schwersten Stunden ist sie da. Hoffnung hält uns am Leben, wenn alles andere düster aussieht. Allerdings muss man unterscheiden. Hoffnung ist nicht dasselbe wie Wunschdenken. Wunschdenken ist meistens eine Form des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Hoffnung ist dagegen sehr realistisch. Sie erlaubt uns nicht, die Situation zu beschönigen oder so zu tun, als ob wir die Macht hätten, das Unvermeidliche abzuwenden, durch Willenskraft oder gute Vorsätze. Stattdessen erlaubt uns die Hoffnung, den Blick über den Schmerz, über den Verlust, über die Verletzung hinaus in eine viel tiefere Wirklichkeit. Was ist mit dieser tieferen Wirklichkeit gemeint? Es ist die Welt und die Wirklichkeit Gottes. Aus der Perspektive des ewigen Lebens, von dem die Bibel spricht, verliert die Sterblichkeit des Menschen ihre niederschmetternde Macht. Hoffnung entsteht, wenn wir die Verheißung der Ewigkeit in unser Hier und Jetzt hineinnehmen. Hoffnung verlässt sich auf die Zusage, dass wir eines Tages die Gegenwart Gottes sehen, ja spüren werden, die wir gegenwärtig nur dunkel erahnen können. Hoffnung sieht die zukünftige Wirklichkeit mit den Augen des Glaubens und deutet die Gegenwart in ihrem Licht. Hier gilt es für den Betreuer, die Betreuerin, die Hoffnungs- und Glaubensvorstellungen des Sterbenden, auch wenn sie anders sind als meine eigenen, wenn er sie noch äußern kann, zu respektieren. Der Betreuer, die Betreuerin hat kein Recht, ihm seinen Glauben und seine Vorstellungen aufzuoktroyieren. Wenn sie aber mit denen des Sterbenden übereinstimmen, dann ist er sehr wohl dazu eingeladen, ihn darin zu bestärken, ja sogar mit ihm zu beten. Ich möchte ganz konkret werden und möchte einfach noch ein paar Tipps geben, was wir tun können als Begleiter für Sterbende. Zuhören, einfach nur zuhören, der gemeinsamen Stille einen Raum geben. Streicheln, das aber sehr dezent, das kommt ganz darauf an, ob derjenige das mag. Dabei sein, in bloßer Nähe und Anwesenheit, ohne permanente Tätigkeit. Es ist ganz wichtig zu spüren für deinen Sterbenden, es ist jemand da. Ganz hilfreich, das habe ich bei dem Sterben meiner eigenen Mutter erlebt, wir haben eine Musik eingespielt, eine ganze Woche lang, sie ist eine Woche lang gestorben, eine ganze Woche lang gregorianische Choräle. Diese Musik, die meine Mutter geliebt hat, sie hat ihr sicherlich geholfen, wie eine Musiktherapie für Sterbende, dass sie ihr Sterben gut leisten konnte. Beten. Beten ist eine ganz große Hilfe für Sterbende, wenn diese Menschen Gläubige sind. Sich erinnern an Vergangenes, auch den Schweiß abwischen, selber auch mal hilflos sein können und auch wissen, dass ich Fehler machen darf. Durch unser Dasein können wir ganz viel helfen. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Zum Ende meines Vortrags möchte ich eine Geschichte von meiner Schwester, die selber Gerontologin ist, Frau Dr. Cornelia Knobling. Sie schreibt über das Sterben unseres gemeinsamen Großvaters in einem Buch Folgendes. Mein Großvater hat mir in der Begleitung seines Sterbens wichtige Erfahrungen geschenkt. Er hat mir gezeigt, dass letzten Endes nicht Geld oder Funktionen zählen, sondern das nackte So-Sein eines Menschen. Er hat mir gezeigt, dass es zu schaffen ist, in Würde zu sterben, dass es möglich ist, das Tal des Todes als Mensch zu durchschreiten, und er hat mir ein Lächeln geschenkt. Opa ist sehr unruhig. Ich versuche, den Grund auszumachen und frage ihn nach seinen Wünschen. Trinken, husten, Wasser lassen, umlagern, streicheln, beten. Doch auf nichts reagiert er mehr. Da frage ich ihn schelmisch, ob er, der in jungen Jahren recht lebenslustig gewesen war, etwa mit mir auf die Kirchweih zum Tanzen gehen wolle. Und Opa, dieses Bündel Elend, lacht. Für einen Augenblick ist die Macht des Sterbens gebrochen. Opa lacht, wo es doch eigentlich gar nichts mehr zu lachen gibt. Damit nimmt er dem Antlitz des Sterbens für mich die Züge des Schreckens. So wurde das Sterben meines Großvaters für mich zu einem Vermächtnis für mein Leben. Zitat Ende. Und ich möchte das noch unterstreichen mit dem Erlebnis des Sterbens meiner Mutter vor 2 Jahren. Meine Mutter hat es geschafft, gar nicht mehr durch große Worte, sondern durch ihr Sterben, das bis heute in unserer Familie mit 9 Kindern ein großer Friede von ihrem Sterben ausgeht. Mit den Worten von Reinhard Tausch, dem Begründer der Gesprächspsychotherapie in Deutschland und dem Mann, der durch das Miterleben des Sterbens seiner Frau und Kollegin Annemarie Tausch eine emotionale Reife gewinnen konnte, möchte ich heute meine kleinen Auslassungen über dieses Thema schließen. Nicht bevor ich betonen möchte, dass die Beschäftigung mit Sterben, Verlust, Tod und Trauer ungemein für das eigene Leben bereichernd sein kann, ähnlich wie es schon die Karte Ratschläge eines Sterbenden für seinen Begleiter, die ich am Anfang des Vortrags erwähnte, ausdrückt. Tausch sagt, es war eine fundamentale Lebenserfahrung für mich. Ich habe Leben anders verstehen gelernt und habe meine Möglichkeiten, sinnvoll und erfüllt zu leben, erweitern können. Es hat mich motiviert, mehr über das eigene Leben nachzudenken, über den Sinn meines Lebens. Ich ahne, wie kostbar die noch verbleibende Zeit für mich ist, wie lang oder kurz sie auch immer sein mag. Ich versuche, jeden Tag so einzurichten, dass er mir lebenswert erscheint. Ich habe erfahren, dass das Befassen mit dem Sterben ein sich Befassen mit dem Leben ist. Zitat Ende. Und so sagt Tausch ganz genau das, was ich auch sagen möchte. Die Beschäftigung mit dem Sterben, Ars Moriendi, hilft, dass wir richtig leben können, Ars Vivendi. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Liebe Freunde von Radio Horeb, Sie hörten einen Vortrag von Pater Christoph Reitmeier. Er ist Franziskanerpater aus Bad Staffelstein. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb in unserem Programm und schön, dass Sie sich einbringen möchten in unsere Sendung. Ich möchte zuerst Frau Wilgosch begrüßen. Sie hat uns aus dem Raum Ingolstadt erreicht. Grüß Sie Gott, Frau Wilgosch.
Grüß Gott alle zusammen. Ich hätte noch mal eine Frage, eine Bitte an den Referenten, dass er die 6 Punkte noch einmal nur vorliest. Ich habe einen verpasst.
Ja, das würde ich gerne machen.
Danke.
Und zwar ist das das Nicht-Wahrhaben-Wollen, der Zorn, das Verhandeln, die Depression und die Zustimmung. Das stammt von Frau Kübler-Ross. Elisabeth Kübler-Ross aus dem Buch Interviews mit Sterbenden, und ich selbst habe es noch ergänzt durch die 6. Stufe, die Hoffnung.
Mhm. Ja, danke schön. Ich habe meinen Vater beim Sterben begleitet. Mehrere Stunden war ich an seinem Sterbebett gesessen und ich denke, Also immer wieder dran und es war wirklich eine beglückende Erfahrung, muss ich sagen, ja.
Genau.
Ich habe dann dafür gesorgt, dass er die letzte Ölung bekommt und war dann dabei und da habe ich dann gebetet und es war wirklich eine sehr tiefgreifende Erfahrung, ja.
Also ich danke Ihnen, dass Sie das erzählen. Nämlich, Sie haben es ja auch gehört, bei mir war es Gott sei Dank ähnlich mit meiner Mama. So eine Erfahrung kann unendlich viel Kraft geben für das eigene Leben.
Ja, das ist mir immer wieder so ein direkt ein Glück für mich, dass ich
ganz
dabei
genau
sein durfte. Ja,
genau.
Ja, obwohl es sehr schmerzlich war.
Ganz
ne?
Genau.
Er war da gelegen und konnte sich nicht mehr äußern. Und ich habe ihn unentwegt gestreichelt. Einfach gar nicht drüber nachgedacht, immer zu ihm gestreichelt und beruhigend zugeredet.
Mhm.
Das, ja, das wäre so mein Beitrag.
Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch.
Auf Wiederhören, Frau Melgosch.
Wiederhören.
Frau Dromborowski aus Regensburg, ich grüße Sie herzlich.
Ja, hallo, ich grüße Sie auch. Ich bin, wie gesagt, dadurch, dass ich momentan krankgeschrieben bin, habe ich das Glück, dass ich dazuhören durfte. Und ich bin jetzt ganz glücklich, dass ich meinen Beitrag leisten darf. Und zwar ist vor 4 Jahren meine Schwester mit 49 Jahren an einem Leiomyosarkom gestorben. Mhm. Das ist ein sehr brutaler Krebs gewesen, weil der Bauch ist praktisch geplatzt. Also er ist nicht geplatzt, am Schluss hat sie das Rückgrat zersprengt. Und sie hat seit Weihnachten die Diagnose gehabt, also seit dem Kirchweihmontag, seit Weihnachten konnte man sie praktisch nicht mehr retten und sie ist am 11. Februar gestorben. Und ich, also für mich war das ganz schrecklich, ich war die ganzen Wochen eigentlich bei ihr daheim und im Krankenhaus am Schluss Tag und Nacht bei ihr. Und statt dass ich sie aufbaue, hat sie mich aufgebaut. Von ihr ist eine ganz tiefe Ausstrahlung ausgegangen und wie der Doktor gesagt hat, sie darf jetzt nichts mehr essen, trinken, Schluss aus. Es war am Mittwoch und sie ist am Samstag gestorben. Sie hat dann gesagt, also dann ist es so. Sie war für mich also wie eine Heilige. Sie war ein Riesenvorbild für mich. Und was ich ganz toll finde, meine Schwester war ganz große Marienverehrerin. Und ich habe einen Geweihten vom Papst Johannes Paul II. Geweihten Rosenkranz in die Hand gegeben. Und sie hat praktisch letzten Atemzug gemacht, wie ich ihr Lieblingsgebet vorgebetet habe, Jungfrau Mutter Gottes mein. Und es ist wirklich so, wie ich gebetet habe, Maria hilft den Himmel hinauf, genau in der Sekunde ist sie gestorben. Aber was ich auch noch sagen will, ich war eine ganz normale Christin, wie ganz normal, nichts Besonderes. Und dieser Tod von meiner Schwester, diese Erfahrung mit ihr zusammen, war für mich so bedeutend, es hat mich total umgekehrt, es hat mich aus mir einen ganz anderen Menschen gemacht.
Also ich danke Ihnen für dieses wunderbare Beispiel.
Ja.
Ihre Schwester hat Sie sehr reich beschenkt.
Ja.
Sie haben sie beschenkt, dass sie dort waren, dass sie begleitet haben und haben unendlich viel zurückbekommen. Ihr Beispiel zeigt auch, dass es jetzt, Sie sind ganz aufgewühlt, dass das jetzt bis heute nachwirkt und dass Sie eben ganz bewusst auch die anderen Hörer und Hörerinnen das weitergeben wollen, wollen und wollten. Dafür danke ich Ihnen.
Mhm.
Ihr Beispiel zeigt auch, und das möchte ich ja als Pater nochmal unterstreichen, Ihre Schwester hatte das Riesenglück, mit Ihnen zusammen in einem Glauben verbunden zu sein.
Ja, ja.
Und ich glaube da fest daran, dass die Gottesmutter oder verschiedene andere, ich weiß zum Beispiel Padre Pio hilft da ganz toll, dass die wirklich da sind, dass die helfen.
Ja, und ich möchte noch ganz kurz noch was dazu sagen.
Ja.
Wir haben ein Riesenglück gehabt und also auch wenn das vielleicht jetzt ganz doof klingt, aber wie meine Schwester vom CT hochgekommen ist, erfahren hat, dass es keine Rettung mehr gibt, das war 3 Wochen vor ihrem Sterben, ist auf einmal mitten am Nachmittag die Tür aufgegangen und es ist ein Pfarrer, ein Priester reingekommen, der eigentlich ein Vertretungskrankenhauspriester ist. Also für mich war das, wie wenn Jesus gekommen ist. Und der hat bei meiner Schwester die erste Krankensalbung gemacht. Die war so tiefgehend. Ich habe schon viele Krankensalbungen miterlebt, aber das war die tollste. Und er hat dann ihr auch nochmal kurz vorm Sterben eine gegeben. Und dieser Priester, der hat uns die 3 Wochen so super begleitet. Also das ist ein spätberufener Priester, ist es. Und der ist von Gott geschickt gewesen, bin ich überzeugt davon.
Also
ich möchte
es
immer weitergeben an die Hörer.
Ganz genau, das glaube ich auch und das möchte ich noch unterstreichen. Wir dürfen, wenn wir gläubige Menschen sind, und das nehme ich an, dass die Hörer und Hörerinnen das sind, seien sie wirklich immer wieder unendlich dankbar, dass sie glauben können. Und wenn wir gläubige Menschen sind, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott auch in diesen schrecklichen Situationen und vielleicht gerade darin eine Regie zeigt. Der hat diesen Priester geschickt.
Er hat den geschickt, bin ich überzeugt davon.
Und er wird auch bei vielen anderen ähnlichen Situationen, Gott hat die Regie.
Ja.
Ich danke Ihnen nach Regensburg.
Und der Tod meiner Schwester hat das einzig Positive in meinen Augen jetzt, also es klingt so blöd, für mich jetzt gehabt, dass ich auf den richtigen Weg kommen
Ganz
durfte.
Ganz genau.
Dankeschön, Frau Dombrowski. Herzliche Grüße nach Regensburg und wir wünschen Ihnen noch gute Besserung.
Ja, ich danke Ihnen auch. Gell? Wiederhören.
Wiederhören, für Gott. Aus München, Frau Böhm. Grüß Sie Gott, Frau Böhm.
Ja, grüß Gott, Frau Böhle. Grüß Gott, Herr Pater Christoph. Folgendes. Ich habe vor 7 Jahren das große Glück gehabt, meine Mutti nach ihrem 4. Schlaganfall, als sie wirklich in einer ganz, ganz schlimmen Situation war und auch hoffnungslos krank war, begleiten zu dürfen aufgrund der Familiensituation. Ich war abkömmlich. Ich war damals noch berufstätig und so weiter, aber das führt zu weit. Es war einfach für mich auch, ich konnte dabei sein, als sie starb und das kann ich auch nur bestätigen, das hat mir die Angst vom Tod genommen. Wir haben jeden Abend gemeinsam gebetet, solange sie noch also voll bei Bewusstsein war, bisschen eingetrübt war es durch die Schmerzpflaster, die sie bekommen hat. Aber es war Folgendes. Ich habe dann nachher, vormittags habe ich, oder als Betreuung habe ich eine ganz, ganz liebe, reizende Caritas-Schwester gehabt. Und ich möchte nur kurz etwas sagen zu dieser Karte. Ratschläge für die Gebete eines Sterbenden. Ich habe ich immer im Kopf gehabt, ich saß im Wohnzimmer, sie war da in ihrem Krankenbett, ich bin hingegangen, habe ihre Hand gehalten und dann nachher, als es ihr wirklich ganz, ganz bescheiden ging, hat die Caritas-Schwester gesagt, warum darf sie nicht sterben? Und dann war ihr, also die von der Caritas-Schwester, war die Antwort, sie kann nicht loslassen. Sie als ihre Tochter sind immer da und dadurch, dass sie ihr die Hand halten, halten sie fest. Und dann hat sie gesagt, hören Sie mal zu, Frau Böhm, machen Sie jetzt Folgendes. Ich gebe Ihnen den Rat. Seien Sie weiter dafür da, also für Ihre Mutter, wenn sie sie hören möchte, wenn sie nach Ihnen ruft. Ich war nachher gar nicht mehr Ihre Tochter. Ich war dann mittlerweile Ihre Enkelin, aber das war auch kein Problem. Das hatte ich auch begriffen. Immer wenn sie gerufen hat, Martina, bin ich gekommen.
Sehr gut.
Und dann saß ich einfach da und habe gewartet, will sie irgendetwas?
Genau.
Und ich habe dann gut, wenn sie hat dann Probleme gehabt, sie war verschleimt. Da hat sie dann nachher rechtzeitig sterben dürfen, aber bevor sie in die Klinik nochmal hätte kommen müssen. Wir haben dann immer diese Atemübungen gemacht. Ich habe gesagt, komm, es geht schon, dann kam halt Panik.
Darf ich kurz darauf eingehen, was Sie sagen? Das ist nämlich ganz was Wichtiges.
Ja.
Dieses Phänomen, also die eine vorherige Anruferin hat eben auch gesagt, das Streicheln war wichtig.
Ja.
Das kann sein.
Ja.
Und bei Ihnen hat die Caritas-Schwester wohl auch recht gehabt.
Ja, richtig.
Nämlich dieses Loslassen.
Eben, genau.
Ich kann das bestätigen.
Ich war Ihre Tochter.
Es ist das Auffallende, dass wir oft erleben, dass dann Sterbende wirklich gehen, während die Begleiter dann kurz aufs Klo müssen oder so, also den Raum verlassen, dann gehen die, dann sterben die. Das ist also ganz auffallend, dass wir wirklich diese bewusste Freiheit und Distanz, also die Leute nicht festhalten, weil wir sie nicht loslassen können, sondern da ganz sensibel sein, wann was dran ist.
Pater Christoph, für wie wichtig halten Sie es, wenn man das spürt, mein Mann, meine Mutter, mein Vater, sie können nicht loslassen, mein Bruder, dass ich als der Hierbleibende sage, du darfst gehen.
Das, wenn es da muss ich dran arbeiten. Wenn es wirklich aus bereitem Herzen kommt, dann wird es ankommen.
Ich hab ihr nicht mehr die Hand gegeben. Sie wollte sie nicht mehr.
Ja, schau. Aha, genau.
Und das habe ich gedacht, vielleicht als Ergänzung noch zu dieser Karte da, die Sie anfangs vorgelesen haben, Ratschläge für die Begleitung eines Sterbenden. Es ist so wichtig, einfach bloß auf die Bedürfnisse aufzupassen, um
Frau
da
Böhm,
zu sein.
Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür.
Okay, danke, Frau
auf
Böhler.
Wiederhören.
Aus
Stuttgart hat uns eine Hörerin erreicht. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte gern an den Herrn Pater gerichtet, dass ich zum Beispiel seit circa 4 Jahren in einem Heim lebe, im Caritasheim in Stuttgart. Und es ist, ich leide also sozusagen, es ist ein einziges Leiden, weil ich fühle mich als Nummer, ich habe eben niemand. Mhm. Und in diesem Caritasheim gibt es keine Sterbebegleitung. Mhm. Also es sind Kranke, die da liegen, Jahre, je nachdem, und andere Kranke, die noch Angehörige haben. Mhm. Und sonst gibt es keine Sterbebegleitung. Und es ist so furchtbar schmerzhaft, wenn man mit seinen Fragen, alle die Stufen, die Sie genannt haben, das ist für mich gar kein, wie soll man sagen, das
können Sie.
Klar, aber ich kann es natürlich nicht ausdrücken. Mhm. Ja.
Ich danke Ihnen, dass Sie anrufen. Und ich hoffe, dass die Regie Gottes, wenn ich das so sagen darf, jetzt auch jemanden zuhören lässt, der weiß, da hat eine Frau aus dem Caritas Altenheim in Stuttgart angerufen, vielleicht sogar die Führung dieses Heimes, vielleicht sogar der betroffene Seelsorger, aber vielleicht einfach eine andere Person, eine Frau oder ein Mann, der sagt, da gibt es eine Frau und die sagt etwas, was sie empfindet, nicht nur für sich, sondern für andere auch. Und dem kann abgeholfen werden. Ich werde sie besuchen. Also ich hoffe darauf, dass jemand jetzt zuhört und das Caritas Altenheim in Stuttgart mit der Frau, ich weiß jetzt ihren Namen nicht.
Sie wollte ihren Namen nicht sagen.
Ah, okay. Dass sie also einfach jetzt auch eine Botschaft ausgesendet haben, die ankommen wird, und es kann sein, dass sich in Bälde da was ändern wird.
Wir wünschen Ihnen von Herzen alles, alles Gute. Wir sind in Gedanken mit Ihnen.
Ja, ich hoffe es. Ja.
Auf Wiederhören. Die letzte Hörerin für heute möchte ich herzlich begrüßen. Frau Heiß, grüß Gott.
Ja, aus München. Ja, grüß Gott miteinander. Ich möchte ganz kurz nur sagen, ich war erst 12 Jahre alt, wie meine Oma im Sterben lag, und die ist daheim betreut worden bis zum Sterben. Und ich habe sie die 3 Wochen untertags pflegen dürfen. Und es war mir eine sehr große Ehre. Ich durfte damals vom Internat nach Hause, es war noch vor den Osterferien, und ich habe sie diese 3 Wochen begleiten dürfen. Und ich habe keinerlei Angst vorm Sterben. Ich habe das erlebt, wie schön das ist, wenn man ganz intensiv noch mit seiner Oma, die man sowieso sehr geliebt hat, noch zusammen sein darf. Und ich habe auch die Sterbegebete gebetet, weil meine Mutter damals das nicht mehr konnte. Die ganze Familie war versammelt. Wie sie dann gestorben ist, sie ist um 9 Uhr abends gestorben. Alle Uhren haben aufgehört zum Schlagen, das weiß ich noch. Und es war für mich so was Schönes. Ich habe gesehen, wie von ihrem Mund diese Schnur rausging. Ich wusste das als Kind nicht, was das bedeutet, ja. Und es ist so friedlich gewesen, auch diese 3 Wochen, wo sie noch im Krankenbett eben lag zu Hause. Sie war überhaupt nicht aggressiv. Wir haben miteinander gebetet. Ich habe versucht, ihr was vorzusingen und so weiter.
Jetzt bin ich aber beeindruckt. Ja. Eine 12-Jährige hat das damals gemacht.
Ich war 12 Jahre alt, genau.
Ich bin sehr beeindruckt. Ja. Danke für diesen Beitrag.
Das möchte ich sagen, und ich möchte es meinen Kindern auch, ich habe es meinen Kindern immer wieder erzählt, wie wichtig das ist, weil das ist nicht etwas, was man ausgrenzen darf, das gehört zum Leben.
Wie alt sind Sie denn jetzt,
Safika? Ich bin jetzt kurz 60.
Schauen Sie mal, es wirkt fast 50 Jahre.
Ja.
Dieses positive Erlebnis mit Ihrer Oma wirkt fast 50 Jahre.
Ich bin so dankbar dafür.
Ich danke Ihnen, dass Sie das weitergeben wollen. Es ist erstaunlich, dass Sie das konnten, aber ich glaube, als 12-Jährige war vor allem diese wunderbare Verbindung, die Liebe zur Oma.
Ja, genau. Mhm. Ich habe mit meiner Oma vorher, wie sie noch gesund war, fast jede Woche 2-3 Mal den Rosenkranz gebetet.
Mhm, schau.
Und wir haben es immer auf den Knien gebetet, weil meine Mutter hatte das so eingeführt und die Oma natürlich vorher wahrscheinlich meiner Mutter gezeigt. Mhm. Und das war für uns ganz, ganz normal. Ja. Mhm. Und ich wusste auch diese liebevolle Behandlung, ich kann mir es gar nicht anders vorstellen. Und meine Tochter und mein Sohn, die sind heute genauso liebevoll.
Ja, wunderbar.
Ja, man muss so die Kinder erziehen. Und ich möchte noch eines dazu sagen, ich war 2-mal, ich bin also 13. Lebensjahr ganz schwer krank geworden und der Arzt hat gesagt, ich werde es nicht überleben. Zu meinen Eltern, die wird nie 20 werden, ist schwerst krank. Ich habe es aber überlebt und mit 45 habe ich noch mehr so eine ganz starke Krise gehabt, habe es auch überlebt und ich muss sagen, ich habe keinerlei Angst, überhaupt keine. Ich freue mich auf Sterben. Ich sage immer, ich freue mich, warum haben wir Angst? Wir kommen ja nur in einem Zustand, das uns alles Negative, muss ich schon sagen, wegnimmt.
Ja? Glückliche.
Ja, also wir können uns doch freuen. Wir sollen uns als Christen freuen, wenn die Stunde kommt. Ja,
ja. Ja. Eine Geburtsstunde.
Ja, genau. Das ist eine neue Geburtsstunde. Ich sage zu den Kindern immer, drüben haben schon alles hergerichtet, der Festsaal ist gedeckt. Ja,
sehr schön, ja.
Ja.
Wunderbar.
Ja, das, ich wünsche Ihnen auch alles Liebe und ich bedanke mich für die wunderbare Sendung.
Ich danke Ihnen.
Ja, danke.
Vielen Dank.
Ja.
Und wir sind auch schon am Ende der Lebenshilfe, wie Sterbehilfe, wie Sterbebegleitung im tiefsten Sinn Lebenshilfe sein kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Pater Christoph. Ich bitte Sie zum Abschluss der Sendung gleich um Ihren priesterlichen Segen. Doch, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, vorher möchte ich Ihnen noch ein paar Angaben machen. Sie können diese Sendung bestellen, zum Weitergeben, zum selbst noch einmal in Ruhe anhören. Im Internet unter www.horeb.org können Sie sich die Sendung herunterladen oder beim CD-Dienst per Mausklick bestellen. Die Kollegen vom CD-Dienst können Sie anrufen 0700 7525 7520. Liebe Zuhörer, wenn Sie Informationen haben möchten, ich habe die Schritte ins Internet gestellt, das, was ein Sterbender braucht sozusagen, diese Worte habe ich ins Internet gestellt, dort können Sie sich's herunterladen. www.horeb.org. Pater Christoph, nun darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten. Mein Name ist Sabine Böhler, liebe Freunde von Radio Horeb. Gott lässt uns nie im Stich. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.
Gott lässt uns nie im Stich. Wir haben in dieser Sendung erfahren, dass er auch jetzt wirkt, dass er viele Menschen angesprochen hat über die Radiowellen und dass ich jetzt ihn ansprechen möchte und ihn bitten möchte, dass er sie segne. Herr, unser Gott, du bist der, der uns liebt von Anfang an, der will, dass wir da sind und der für uns in einer anderen Welt schon weitere Wohnungen bereitet hat. Lass uns diese Lebenszeit sinnvoll und gut nutzen, auf deine Hilfe und deiner Helfer vertrauen und mutig, freudig und angstfrei auf die neue Geburtsstunde, unsere Sterbestunde, zugehen, in dem Vertrauen, dass du uns nie allein lässt. So segne sie alle, nah und fern, der dreifaltige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.